Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
In Berlin haben 15 Asylbewerber ihren Hungerstreik nach mehr als einer Woche abgebrochen. Die Gruppe will allerdings noch einige Tage vor dem Brandenburger Tor ausharren, um weiter gegen die Lebensbedingungen von Asylbewerbern in Deutschland zu protestieren. Gestern hatten die Flüchtlinge mehrere Stunden mit der Integrationsbeauftragten des Bundes Böhmer verhandelt. Beide Seiten vereinbarten ein Treffen mit Bundestagsabgeordneten.
Soweit die 20 Uhr Tagesschau von gestern Abend. Da hatte die Tagesschau tatsächlich über diesen Hungerstreik auf dem Pariser Platz in Berlin berichtet. Und man fragt sich, warum eigentlich erst zum Schluss? Warum spielt der Wirbelsturm Sandy so eine dominante Rolle? Und dann, wenn was vor der eigenen Haustür passiert, was möglicherweise auch nicht unwichtig ist, ja, dann muss man fast 8 Tage warten, ehe diese Meldung dann in der 20 Uhr Tagesschau kommt. Ich werde Ihnen ein Interview präsentieren, das ich in der Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag aufgezeichnet habe am Pariser Platz, als es gerade darum ging, wie man möglicherweise, wenn man Aktionen plant und die Aufmerksamkeit der Medien bekommen will, was man tun kann und wo vielleicht Risiken und Chancen bestehen. Außerdem hören Sie in diesem Medienmagazin in der Ausgabe vom 3. November 2012 Näheres aus Griechenland, denn dort gab es ja in dieser Woche einen spektakulären Fall, dass ein griechischer Verleger, Chefredakteur, Herausgeber festgenommen wurde, weil er ja Daten veröffentlicht hat, die unter Umständen geeignet sind, Steuersünder zu bestrafen. Dann blicken wir zu Radio Paradiso. Nach 2 Jahren Rechtsstreit darf dieser Sender auf der 98,2 Megahertz weitersenden. Und dann, ja, dann gucken wir nochmal, was die Auslandspresse in Deutschland für einen Eindruck hat. Welcher Mensch in Deutschland mit den ausländischen Journalisten am besten zusammengearbeitet hat, da wird eigentlich ein Medienpreis verliehen. Und das alles
vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Okay, wie ihr sehen könnt, immer noch am Refugee Camp. Ich bin jetzt seit heute Nacht irgendwann da. Ich weiß nicht, um 11 oder um 12 war ich, glaube ich, da. Nur um euch mal die Absurdität dieses Ganzen irgendwie vor Augen zu führen. Hier vorne seht ihr Mickey Mouse. Es gibt ganz, ganz viele Touristen, die irgendwie Fotos mit dem Refugee Camp im Hintergrund machen. Zurzeit ist es relativ ruhig. Das Camp ist, Camp bleibt ruhig. Touristen sind interessiert, es sind ganz, ganz viele Leute da, die uns die Fragen stellen, aber leider nach wie vor zu wenig Leute, die sie beantworten können. Ja, Stand der Dinge ist immer noch, dass wir unser Auto wegfahren mussten, weil da angeblich eine Sperrmeile, bla, was auch immer, was das war. Da stehen jetzt 2 Kutschen. So richtig verstanden habe ich es nicht. Was halt nach wie vor ist, dass irgendwie ganz viele Touristen da sind und einfach fotografieren und sich irgendwie ablichten lassen mit dem und so. Also es ist irgendwie ziemlich absurd.
Das ist einer der vielen Clips, die es mittlerweile im Netz dazu gibt, zu dem Flüchtlingsprotest auf dem Pariser Platz in Berlin, in der Bundeshauptstadt. Ein Protest, der ausging von einem Protestmarsch in Würzburg und einherging mit einem Hungerstreik, der, wie wir gehört haben am Anfang der Sendung, und vielleicht wissen Sie es auch so, durch die Medien eben, dass er inzwischen abgebrochen wurde. Aber die Forderungen sind natürlich noch aktuell, zum Beispiel Abschaffung der Residenzpflicht, Abschaffung der Lagerpflicht, des Arbeitsverbots, dann Abschaffung der Zuteilung von Essenspaketen, welche Flüchtlinge verbietet, ihre Nahrung selbst auszuwählen und so weiter und so fort. Das wurde inzwischen auch von konventionellen Medien, von Taz bis Tagesschau, RBB aktuell transportiert. Aber es war dennoch so, dass man den Eindruck bekam, auf den Social Medias ist mehr Aufmerksamkeit da als bei den Kollegen, die tagtäglich im Nachrichtengeschäft unterwegs sind und die natürlich kämpfen müssen mit den anderen Nachrichtenmeldungen des Tages. Also die Tagesschau hat etwa so 10 bis 15 Meldungen in der Hauptausgabe um 20 Uhr. Und man vergisst dann vielleicht auch darüber hinaus, dass am Mittag, am 30. Oktober bereits was zu sehen war. Aber das geht dann im allgemeinen Nachrichtenstrom unter und erreicht dann auch mitunter nicht die Menschen, die auf dem Pariser Platz gehungerstreikt haben. Diese Streams, Sie haben eben einen kleinen Ausschnitt gehört, bieten ja auch für konventionelle Medien Medien so etwas wie Aufmerksamkeit, weil natürlich, wenn man in seinen Redaktionsstuben sitzt oder wie ich einfach zu Hause dann plötzlich in der Timeline bei Twitter liest, dass hier sich möglicherweise Polizei und Flüchtlinge ja dann doch ein bisschen feindlich gegenüberstehen und man verfolgt das, dann hilft so ein Stream auch tatsächlich ein bisschen mitzubekommen, was dort eigentlich vor Ort los ist.
Hallo.
Das sind praktische Maßnahmen, die wir hier besprechen. Dankeschön.
Den Veranstalter mal an
ich danke Ihnen. Also in Berlin nicht mehr frei bewegen, wie mir scheint.
Und das Gute an solchen Medien ist, man kann dann in Echtzeit sozusagen auch mit denen vor Ort kommunizieren. Ich fragte zum Beispiel einen ZDF-Reporter, ob denn noch andere Medienvertreter da seien, und er verneinte dies und vermittelte mir auch den Eindruck, dass man in den Redaktionen sehr wohl schon darüber diskutiert, ab wann ist eine Tatsache dann meldungswürdig. Also man muss ja immer abwägen, ist zum Beispiel Sandy mit der großen Verwüstung und den möglicherweise auch Auswirkungen auf den US-Wahlkampf für viel mehr Menschen vielleicht von Interesse, aber nicht nur von Interesse, sondern gibt es auch vielleicht eine viel stärkere Auswirkung auf das eigene Leben, wenn dieser oder jene Präsident die Wahl für sich entscheidet. Also das ist ein sehr hochinteressanter Prozess und ich habe es dann auch nicht zu Hause ausgehalten und bin dann in der Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag auf den Pariser Platz gegangen, habe mit Lorenz Kaminski gesprochen.
Also ich bin Lorenz Kaminski, 25 Jahre alt. Ich wohne hier in Berlin-Neukölln. Ja, bin IT-Security-Consultant von Beruf und die politische Angelegenheit ist halt insofern wichtig, weil halt die einzelnen Sozialinteressen hier in Deutschland unterschiedliche Gewichtung bekommen und ich da halt auch als persönliche Aufgabe das betrachte, hier die Massen, die sich nicht selbst vertreten können, auch zu vertreten. In dem Sinne stehe ich dann halt auch hier.
Ich hatte vorhin gehört, wie du einer Gruppe von Touristen erklärt hast, dass die mediale Aufmerksamkeit nicht sehr groß ist für diese Aktion am Pariser Platz hier in Berlin. Beschreib die mal. Also wie viel Fernseh- und Radio- und Zeitungsleute waren denn schon hier etwa geschätzt?
Ich habe 4 mitgekriegt und jeweils lief der Bericht dann nicht an dem Tag, als sie den aufgenommen haben. Und die geringe mediale Aufmerksamkeit ist halt meistens nur in Lokalblättern. Also hier Berliner Zeitungen sind da eher interessiert, auch mal was darüber zu schreiben, als überregionale Zeitungen oder Sendungen.
Wie erklärst du das? Weil es ist ja ein ziemlich spektakulärer Platz eigentlich.
Na, ich glaube, es ist einfach zum einen das Desinteresse von der Gesellschaft. Also es gibt andere Probleme. Wir haben Krieg, wir haben Wirtschaftskrise. Und da gibt es in dem einzelnen Interessen und Bedürfnissen der Menschen nach Informationen auch kein großes Interesse an Flüchtlingen, weil A, ist es eine kleine Gruppe und zweitens tangiert es unser Leben nicht direkt. Also meistens sieht man halt Flüchtlinge nur irgendwie beim Einkaufen und dann werden sie halt auch nicht als solche wahrgenommen. Und ansonsten sind sie auch eher isoliert. Und da kann es halt auch schnell passieren, dass die Leute einfach sagen, okay, sie haben doch irgendwie geringe Lebensbedingungen, was wollen sie eigentlich mehr? Sie sind doch aus dem Land raus.
Kann es aber auch sein, dass so eine Arbeitsthese von mir, dass ihr möglicherweise, was die konventionellen Medien anbelangt, nicht auf deren Bedürfnisse vielleicht eingeht. Also wenn Greenpeace hier eine Aktion macht mit toten Tieren, dann sind sofort Fotografen da. Das ist hier möglicherweise einfach auch nicht im Bewusstsein so inszeniert, dass Bilder entstehen, die auch für euer Anliegen wärmen können.
Hier besteht ja auch eine große Schwierigkeit, solche Bilder zu finden. Also natürlich könnte man einen Mann, der gefesselt ist, mit einem schwarzen Sack über den Kopf in Anlehnung an die Zeitungsbilder aus dem Irak werben, aber es würde, glaube ich, auch das Anliegen verschleiern. Denn es geht ja nicht darum, dass die Asylanten in Deutschland geknebelt und gefesselt werden, eher um Racial Profiling, wo es halt auch wenige Bilder gibt, die Leuten so eindringlich deutlich machen, um welche Anliegen es uns hier geht. Und da gibt es natürlich eine Diskrepanz zwischen der Aufmerksamkeit in den neuen Medien, den sogenannten. Denn wir haben viele junge Leute hier, die den Protest unterstützen und dieser Protest dann halt auch ins Internet tragen und dort halt auch fleißig drüber schreiben. Und das sind wesentlich mehr, als wir Menschen gewinnen können, die ein anderes Alter haben und dementsprechend halt auch ihre Verbindung in die alten Medien mitnehmen können.
Ich habe so den Eindruck, die Medien sind schon ein bisschen aufgewacht. Also die Abendschau des RBB war da und auch in der Tagesschau ist von diesem Protest berichtet worden. Aber letzten Endes ist ja eure Aktion mehr oder weniger auch an die Akzeptanz der Medien gekoppelt. Also macht ihr euch da Gedanken?
Also es ist ein bisschen schwierig unter den einzelnen Interessengruppen, die hier agieren. Also wir haben ja Einzelpersonen und auch Interessenverbände, dort ein einheitliches und klares Bild zu erstellen, damit wir auch ein Ansprachekonzept haben. Die Gedanken sind natürlich da, dass man schaut, wie kann man jetzt was inszenieren, an welchen Plätzen stellt man sich auf. Deswegen ist beispielsweise auch dieser Platz genommen worden. Durch die touristische Attraktivität dieses Platzes gibt es halt auch eine Aufmerksamkeit. Und eigentlich war auch gehofft, dass dieser Platz insofern mit der historischen Bedeutung verbunden ist, dass die Medien merken, dass hier etwas passiert, was nicht nur dafür wirbt. Und die Leute sind im Hungerstreik, es sind 20 Männer und Frauen, die hier seit dem 24. Hunger streiken. Und es ist eigentlich schon ein Bild, was man transportieren könnte. Und wahrscheinlich ist halt einfach auch hier wieder die Diskrepanz. Natürlich, wir sind hier, es kann noch Tage dauern, aber sobald es extremer wird, also die mediale Interesse vom RBB stammte ja daraus, dass sie angekündigt hatten, also dass die Polizei angekündigt hatte, den Platz zu räumen, und würde jetzt wirklich eine Räumungsaktion stattfinden, dann würden sich wahrscheinlich auch mehr Medien dafür interessieren. Ob es die Privatsender dann begreifen, dass es hier auch ein Themenspektrum ist, was ihre Zuhörerschaft oder Zuseherschaft interessiert, das mag ich jetzt gerade bezweifeln.
Das ist irgendwie das zynische Nachrichtengeschäft, dass also schlechte Nachrichten sich offenbar dann doch eher mit Aufmerksamkeit verbreiten lassen als, ich sag mal, ein Hungerstreik, der ja davon lebt, in Anführungszeichen, dass Menschen Nahrung verweigern, um auf ihre Probleme aufmerksam zu machen, also ihre Gesundheit aufs Spiel setzen. Das ist eigentlich ein sehr dramatischer Umstand, aber lässt sich eben natürlich sehr schlecht, immer wieder aufs Neue, auch das darf man ja nicht vergessen, täglich dann vervielfältigen. Aber es gibt, und das ist ja das Interessante, seitdem es eben auch ziemlich komfortable Möglichkeiten gibt, so etwas ins Netz zu transportieren, Teams, die hier rumlaufen, von Castor TV zum Beispiel habe ich gesehen und auch noch eine andere Gruppe. Wie sind die auf euch aufmerksam geworden? Habt ihr die bestellt oder wie läuft sowas?
Das ist ein großer Punkt. Also die Sozialverbände, die ich vorhin schon angesprochen habe, und die Interessengruppen, die haben natürlich gleich von Anfang an ihre Solidarität bekräftigt und zeigen auch hier durch ihre Präsenz diese entsprechende Solidarität. Und da gab es von Anfang an eine gute Vernetzung. Als die Menschen losgegangen sind von Würzburg aus in Richtung Berlin, haben sie es ja auch groß angekündigt. Es wurde mit Unterstützung von lokalen und überregionalen Vereinen versucht, hier auch schon die erste mediale Aufmerksamkeit zu erstellen. Und da ist dann halt natürlich auch die Frage, wenn einer von den Hungerstreikenden dabei sterben würde, ob das dann nicht doch ein Bild ist, was ausreichend genug wäre. Und ich hoffe nicht, dass es dazu kommt.
Also ich muss mich mal unterbrechen, also das wird von wem jetzt einkalkuliert, dass so etwas passieren kann?
Na, die mediale Aufmerksamkeit richtet sich ja auch mehr oder minder nach solchen Fällen. Also dadurch, dass sie noch leben und vielleicht ein bisschen kränkeln, ist es nicht so wichtig. Und natürlich hat auch in den letzten Jahren, vor allem durch die Protestfolgen des Hungerstreiks, das mediale Interesse an Hungerstreiks gelitten. Ich meine, die Timoschenko hat den Hungerstreik vollzogen. In China wurden Hungerstreiks angesetzt. Die Menschen sagen jetzt nicht mehr Oho, wenn sie Hungerstreik hören, sondern sie sagen, ja, es streikt mal wieder jemand und verweigert die Nahrung. Mal gucken, wie lange es durchhält. Das ist eher so ein Spiel auf Zeit von Medien, also aus meiner Sicht. Und da ist natürlich auch die Frage, kann man sich erlauben, ein Interesse, ein berechtigtes Interesse aus meiner Sicht, einfach nicht medial zu thematisieren, einfach weil sich die Protestform abgenutzt hat? Oder sollte man gerade, weil wieder jemand diese Protestform gewählt hat, das nicht senden, damit halt weniger Leute auf die Idee kommen, dass ein Hungerstreik noch wirksam ist?
Aber meine Frage war ja, wie jetzt so diese Streaming-Teams hier von euch geordert werden. Ist das eher Zufall, dass die sozusagen auf Suche sind nach solchen Aktionen, also von sich aus, oder kann man sowas bestellen oder wie funktioniert sowas?
Also zum einen muss ja irgendjemand so einen Stream anbieten und in dem Fall gab es halt ein Zusammenarbeiten von verschiedensten Kräften, sodass sich halt auch Caster TV als soziale Gruppe gesehen hat, die Interessen von Menschen vertreten möchte und dann hier angekommen ist. Also die sind nicht geordert worden, sie sind nicht bestellt worden, wir haben sie nicht gemietet, sondern sie kamen freiwillig, weil sie streamen wollten und es haben sich jetzt immer mehr gefunden. Also es sind nicht nur welche, die bei anderen Protestformen schon mitgestreamt haben, sondern es sind halt fast alle, die halt irgendwie einen Smartphone haben und dementsprechend die Möglichkeit besitzen zu streamen und Videoaufnahmen zu machen, um sie nachher ins Internet zu stellen, die sich dann daran beteiligen.
Lorenz Kaminski, einer der Unterstützer des Flüchtlingscamps am Brandenburger Tor. Radio 1. Mit dem Medienmagazin. Um Aufmerksamkeit sorgen musste sich nicht Kostas Vaxevanis. Er ist griechischer Chefredakteur des Investigativmagazins Hot Dog. Diese Nachricht, die ich gleich besprechen werde mit meiner Kollegin Lenny Klotzikas, erreichte auch deutsche Medien wie Focus, wie Zeit, aber auch andere Medien nahmen die Schlagzeile sehr gern auf, nämlich Journalisten auf Jagd nach potenziellen Steuersündern. Kostas Vaxevanis hat ja eine Liste veröffentlicht in seinem Magazin, die große Vermögen auf der Schweizer Bank charakterisieren von verschiedenen Personen. Dafür wurde er wegen Verletzung des Datenschutzes angeklagt und mit der Hilfe einer Vielzahl von Unterstützern allerdings wieder freigesprochen. Übernehmen jetzt möglicherweise Journalisten die Aufgabe der Politiker und Behörden, nach Steuersündern zu jagen? Diese Frage geht an der Lenny Klotzikas. Wir hatten sie ja in diesem Sommer als, ja, dann doch hautnah im Hotspot Athen, berichtenderweise hier auch im Medienmagazin. Lenny, dieses Investigativmagazin, vielleicht müssen wir noch was ganz kurz dazu sagen. Also, was ist das genau?
Hotdog ist der verlängerte Arm der Sendung Tokutitis Pandoras. Das ist eine Investigativsendung und Hotdog heißt einfach nur heiße Dokumente und da veröffentlicht die Redaktion, die diese Sendung macht, auch noch Hintergrundinformationen.
Aber zurück zu der Liste, ist das jetzt sozusagen die eröffnete Jagd auf Steuersünder?
Naja, oftmals waren es ja in Griechenland und sind es in Griechenland Journalisten, die durch ihre Hartnäckigkeit und durch die Veröffentlichung ihrer Recherchen die Politik auch wirklich zum Handeln zwingen, weil sich sonst nichts bewegt, gerade in Sachen der Korruption. Und Kostas Vaxevanis, der sogar an seinem Tag seiner Verhaftung viele Unterstützer auch versammeln konnte, hat Mut bewiesen. Er sagte da vor seinen Unterstützern, Journalismus ist dazu da, die Wahrheit aufzudecken, die andere vertuschen. Alles andere ist PR.
Was ist das jetzt nun wirklich? Also welcher Sprengstoff liegt denn in dieser Liste überhaupt?
Also diese sogenannte Liste Lagarde hat die griechische Regierung seit über 2 Jahren. Im November 2010 und zwar im selben Jahr, als Griechenland sozusagen bei seinen europäischen Partnern um Milliardenhilfen gebeten hat, bekam der damalige Finanzminister Yorgos Papakonstantinou von der damaligen französischen Finanzministerin Christine Lagarde ganz inoffiziell eine CD mit potenziellen Steuersündern zugesteckt. Und anstatt die Fahndung zu beginnen, anstatt das Geld einzutreiben, was die Leute dem griechischen Staat schulden, legt er diese CD einfach in eine Schublade und vergisst sie dort. Und dazu
vergessen, oder ist das
gab es auch einen Untersuchungsausschuss im griechischen Parlament, wo Herr Papakonstantinou und übrigens sein Nachfolger Herr Venizelos auch aussagen mussten. Und Herr Vaxevanis fasst einfach mal ganz kurz und grob auch zusammen, was Ergebnis dieses Untersuchungsausschusses war. Die Griechen mussten erfahren, dass 2 griechische Minister diese Liste in ihrer Hand hatten, an jemanden weitergeleitet haben. Sie können sich aber nicht mehr erinnern, an wen. Dann ist diese Liste verloren gegangen. Wo? Das wissen sie bis heute nicht. Und dann hat sich eine Kopie dieser Liste gefunden. Und der nachfolgende Minister hat sie seiner Sekretärin gegeben. Die Sekretärin hat die Liste aber eigentlich in einer Vase wiedergefunden. Als ob es sich hier um eine CD handeln würde mit netten Liedern drauf, die wir in einem Geschäft gekauft haben. Und dann kaufen wir eben eine neue. Das ist doch nicht ihr Ernst. Und dieses Schmierentheater, andere nennen es auch Tragikomödie, dieses wirklich Nichtstun und gleichzeitig sparen, sodass irgendwie das griechische Volk auch viele auch wirklich sehr hart unter dieser Krise leiden. Gleichzeitig sozusagen dieses Schmierentheater hat natürlich dazu geführt, dass jemand diese Liste geleakt hat und dass dann Kostas Vaxevanis diese Liste veröffentlicht hat, einfach um den Druck zu erhöhen, dass endlich mal was passiert. Das Vertuschen und die Straflosigkeit stützen das System der Korruption. Die Korruption, das ist doch nicht der Taxifahrer, der Restaurantbesitzer, der keine Quittung ausstellt. Natürlich gibt es das auch. Aber die große Korruption geht von den Leuten aus, wie diese, die auf dieser Liste Lagarde zum Beispiel sind. Das sind die Klicken der Minister, der Politiker. Das sind Unternehmer, die Politiker unterstützen, auch Medien finanzieren. Und diese decken sich gegenseitig.
Nun hat Vaxelwanis diese Liste veröffentlicht und wurde dann selber zur Zielscheibe der Ermittlungsbehörden. Er wurde angeklagt, wenn ich das richtig verstanden habe, wegen Verletzung des Datenschutzes und aber dann wieder freigesprochen. Was war denn der Grund für seinen Freispruch?
Er hat deswegen den Datenschutz nicht verletzt, weil er hat ja nur die Namen und Berufe derjenigen veröffentlicht, die ein Konto mit großem Vermögen in der Schweiz besitzen. Er hat weder die Kontonummern noch die Höhe des Vermögens veröffentlicht, obwohl er diese Informationen hatte. Allerdings, das muss man sagen, sind diese Informationen von 2006, denn die Liste geht auf einen Datenklau eines HSBC-Angestellten aus dem Jahre 2006 zurück. Und Vaxelwanis hat die Liste auch nicht einfach so veröffentlicht, sondern er wertet sie aus und sagt, Griechen mit großen Vermögen auf Schweizer Bankkonten sind zum Beispiel vom Beruf Architekten, Ärzte, Anwälte und erstaunlicherweise auch viele Hausfrauen und Beamte und erstaunlicherweise viele Beamte, die im Finanzministerium arbeiten. Und die griechische Regierung, insbesondere das Finanzministerium, hätte der Steuerfahndung den Auftrag erteilen müssen, zu schauen, ob diese Vermögen auch mit den tatsächlichen Einkommen, mit dem deklarierten versteuerten Einkommen übereintreffen. Das haben sie unterlassen. Und er hat den Datenschutz in dem Sinne nicht verletzt, weil er, wie gesagt, nicht die Kontonummern veröffentlicht hat. Und er hat Recht bekommen und das wird in Griechenland als Sieg für den Journalismus gefeiert.
Aber was ist, wenn diese Liste vielleicht falsch ist, manipuliert ist, wenn sie ihm zugespielt wurde, um politischen Sprengstoff zu lancieren sozusagen? Ist das überprüft worden, ob das eine echte Liste ist?
Das kann noch nicht mal Herr Vaxelwanis garantieren. Er schreibt auch selber in seinem Magazin Hot Dog dazu, was man sich überhaupt auf seiner Seite auch runterladen kann, ist allerdings auf Griechisch. Er hat dazu mehrere analytische Artikel verfasst und die Originalliste ist einfach verschwunden. Ja? Die Daten sind gelöscht worden. Also keine Ahnung, die wurde öfter kopiert, aber darum geht es auch nicht, ob das jetzt die wirkliche Originalliste ist. Er hat zumindest bei einigen Betroffenen, die auf dieser Liste waren, angerufen und gefragt, ob sie tatsächlich Konten in der Schweiz haben. Und die haben ihm das bestätigt, dass sie das haben. Und er hat auch gesagt, das sind ja nicht unbedingt, das hat er auch in seinem Artikel gesagt, nicht unbedingt alles Steuersünder. Es ist ja legal, sein Geld in der Schweiz zu haben, allerdings nur, wenn man es versteuert. Er hat einfach angekreidet, dass die Behörden es bisher unterlassen haben, dem nachzugehen.
Also kann man sagen, das hat schon was bewirkt, obwohl da möglicherweise auch in Anführungszeichen ganz normale Reiche auf der Liste stehen.
Insofern sind die Daten ja von 2006. Und als der Datenklau passiert ist, da hat die HSBC natürlich sofort ihre Kunden benachrichtigt und die haben natürlich andere Konten eröffnet, ist klar. Aber es hat auf jeden Fall bewirkt, dass zum Beispiel ein Minister, der auch auf der Liste stand, ein ehemaliger Minister, der sozusagen eine Offshore-Firma besitzt und ein großes Konto in der Schweiz hat, zusammen mit seiner Frau, jetzt vor dem Untersuchungsausschuss im Parlament seine Einkommensverhältnisse nochmal erklären muss. Und Vaxelwanis hat übrigens auch bei ihm angerufen und das Gespräch in seinem Artikel transkribiert. Er und seine Frau, also der Ex-Minister und seine Frau, wussten natürlich nicht, dass sie eine Offshore-Firma besitzen. Und jetzt wird er das erklären müssen. Und die Politik ist dadurch noch mehr in Zugzwang geraten. Eine Journalistin, die das Thema Liste Lagarde schon von Anfang an verfolgt hat, ist Sophia Papayoannou von der Investigativsendung New Folders. Sie ist extra nach Frankreich gereist, um mit dem ehemaligen HSBC-Angestellten zu sprechen, der den Datenklau begangen hat. Und dann ist sie zum griechischen Finanzministerium gegangen und hat gefragt, warum haben sie da nichts unternommen? Und das war sogar schon vor 2 Jahren. Damals hatte man ihr noch gesagt, dass man mit geklauten Daten nicht fahnden kann. Das war die offizielle Begründung. Es ist natürlich eine Farce und auch sie wird weiter diese Sache verfolgen, ob denn jetzt nun endlich was getan wird. Das, was wir jetzt als Journalisten noch tun können, ist noch verstärkter das Schicksal dieser Liste zu verfolgen. Wir müssen schauen, wer jetzt verantwortlich ist für die Fahndung der Steuerflüchtigen und ob die Verantwortlichen endlich ihrer Aufgabe gerecht werden. Und es gibt sogar eine neue Benchmark, also einen neuen Maßstab, an den man nämlich die jetzige Regierung danach messen kann. Vor 3 Tagen verkündigte der Finanzminister Stournaras, dass es nämlich noch eine Liste gibt, nämlich mit 5.400 Griechen, die im Jahre 2009 bis 2012 22 Milliarden ins Ausland transferiert haben. Und alle, die ein Vermögen über 100 Milliarden Euro im Ausland haben, die müssen nun erklären, woher sie das Geld haben, müssen ihre Steuerbescheide vorlegen. Und diese Fahndung beginnt jetzt wohl in den nächsten Tagen. Und danach werden ihn vor allem die griechischen Journalisten messen, ob er das wirklich macht und ob die Steuerbekämpfung wirklich endlich mal wahr wird oder ob das immer noch leere Worte bleiben, weil inzwischen haben wir das Problem, wenn die Regierung scheitert und wenn sie auch darin scheitert, dann wandern die Leute immer mehr den extremen Lagern zu. Und das ist die letzte Chance.
Meinte Lenny Klotzikas. Vielen Dank.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und dem Verein Ausländischer Presse in Deutschland. Ihn gibt es seit 1906, glaubt man gar nicht. Inzwischen kann man schon sagen, dass er eine Instanz in Deutschland ist bei 400 Korrespondenten aus 60 Staaten mittlerweile. Und alljährlich wählen sie einen Menschen oder eine Institution, der sie besonders vertrauen und überreichen einen Medienpreis. Zum Beispiel hat mein nächster Gesprächspartner dem Referat, dem Pressereferat des Auswärtigen Amtes einen solchen Preis übergeben. Eine Anerkennung. Und ich fragte ihn, aber er stellt sich erstmal selbst vor.
Mein Name ist Dag England. Ich bin Reporter für Radio Norge und für Fernsehkanal TV2, News-Kanal. Ich arbeite hier in Berlin seit 20 Jahren und finde es gut, hier zu arbeiten.
Ja, Sie sind schon ziemlich lang. Sie haben in Ihrer Laudatio auch erinnert an den 9. November 1989, als Günter Schabowski gesagt hat auf eine Frage des italienischen Kollegen, wann denn die Mauer sozusagen geöffnet wird, unverzüglich. Das waren natürlich noch andere Bedingungen. Wie unterscheidet sich die deutsche Mentalität, Auskunft zu geben von damals mit der heute?
Ja, es war ja ein Scherz, was ich da gemacht habe. Ich habe gesagt, dass wenn Schabowski zum Beispiel nach seinen Äußerungen gesagt hätte, das ist alles unter 3, dann wäre vielleicht die Mauer nicht gefallen. Unter 3, das ist eine Sprache unter uns Journalisten, dass man nichts zitieren darf, obwohl man alles gehört habe.
Das ist so eine Art Hintergrundgespräch und man darf es zwar im Kopf behalten, aber es ist nicht zur Veröffentlichung freigegeben. Ja.
Und das Problem ist, dass hier in Deutschland, verglichen mit Skandinavien, machen manche Politiker einfach so, als ob wir ein Interview führen und dann ganz am Ende sagen die einfach, es war unter 3, das heißt, man darf nicht zitieren. Und das ist eigentlich das Ganze für uns Journalisten wertlos. Und darauf wollte ich hinweisen, dass die Arbeitsbedingungen hier in Berlin gut sind, aber noch besser sein könnten.
Warum vergeben Sie dann keinen Negativpreis?
Das könnte ja sein, aber da hatten wir keine Gäste hier im Haus.
Ja gut, das kann man ja, das Netzwerk Recherche macht das zum Beispiel mit der verschlossenen Auster. Da werden also die Kommunikationsverhinderer geehrt, in Anführungszeichen. Aber vielleicht ist es auch hilfreich, das ist jetzt nur so als Anregung, mal deutlich zu machen, was ist eigentlich internationaler Standard. Sie sagen, in Skandinavien ist es anders, um den Deutschen so ein bisschen Nachhilfe zu geben.
Ja, aber ich denke, die Deutschen brauchen nicht so viel Nachhilfe, weil die machen es gut, aber die machen es manchmal so gut. Ich arbeite auch in Brüssel. Und ich sehe da, dass sie viele ausländische Journalisten in den deutschen Pressekonferenzen gehen, weil sie da richtige sachliche Informationen bekommen. Bei den Briten geht es ja meistens um britische Politik und bei den Franzosen meistmal um den Präsidenten. Und deswegen finde ich, dass die Deutschen es gut machen, aber man könnte ruhig ein bisschen locker sein und denken, es ist ja nicht Gold alles, was gesagt werden muss. Es kann ja auch sein, dass es nur für den Tag ist. Wir können auch mit Silber leben.
Ja, oder im Deutschen sagt man da, glaube ich, auch nicht alles auf die Goldwaage legen, aber wir haben gehört, was damit gemeint ist. Und auch hier gilt jetzt noch eine andere Regel, die man auch gerne im Journalismus benutzt, nämlich der Zwei-Quellen-Check. Das macht sich hier insofern ganz gut, weil der Hauptpreis des Abends ging an Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble und er wurde überreicht durch ein anderes Vorstandsmitglied des Vereins Ausländischer Presse in Deutschland. Auch er stellt sich selbst vor.
Ja, Pascal Thibault, ich arbeite für Radio France International, also für den französischen Auslandssender und arbeite seit 22 Jahren in Berlin.
Sie haben heute Wolfgang Schäuble, den Finanzminister der Bundesrepublik Deutschland, ausgezeichnet. Der Verein der ausländischen Presse sucht jedes Jahr jemanden heraus, der, ich sag's mal mit meinen eigenen Worten, besonders gut kann mit der ausländischen Presse. Warum ist das ausgerechnet in diesem Jahr Wolfgang Schäuble, der doch zumindest im Ausland, im Euro-Bereich, ja doch eher zu einem Buhmann geworden ist, wo man nicht gleich darauf kommt, dass man ihn auszeichnen müsste, oder?
Also ich glaube, unsere Entscheidung hat nicht unbedingt mit den Inhalten, die Wolfgang Schäuble verkörpert, zu tun, sondern mit seinem Zugang mit der Auslandspresse, mit seiner Offenheit, mit der Tatsache, dass er uns mehrmals, seitdem er im Amt ist, empfangen hat im Bundesfinanzministerium. Dazu hat auch die Tatsache beigetragen, dass er im Rahmen der Pressestelle einen Stab geschaffen hat, der speziell für die ausländische Presse zuständig ist. Das macht auch die Sache für unsere einzelnen Mitglieder, für unseren Verein, für ausländische Journalisten aus dem Ausland leichter. Und das war dadurch relativ leicht, Termine mit ihm zu bekommen. Er hat sich immer relativ offen gezeigt, hat unter eins gesprochen. Und mein Kollege hat vorher die Schwierigkeiten angesprochen, die manche ausländischen Kollegen mit der deutschen Regelung mit unter drei haben. Und deswegen haben wir, beziehungsweise haben auch viele Mitglieder für Wolfgang Schäuble gestimmt. Es stimmt, dass das Deutschlandbild in der jetzigen Schuldenkrise nicht unbedingt das Beste ist. Ich glaube, dass das Bild Angela Merkels ist vielleicht im Ausland noch schlechter als das von Wolfgang Schäuble, denke ich mir. Aber zumindest die Tatsache, dass er sich bemüht, das trifft nicht unbedingt in diesem Maße für jeden Minister, mit der Auslandspresse zu sprechen. Und das passiert auch unabhängig von unserem Verein, ist, denke ich, ein Plus, wenn man so will, eine Leistung. Und ich glaube, dass Wolfgang Schäuble einerseits vielleicht ein Mehrgespür hat für das Bild, das Deutschland im Ausland hat oder verursacht. Er gilt immer noch, und ich denke auch zum Recht, als der letzte Europäer der deutschen Bundesregierung, hat viel darüber nachgedacht, Papiere verfasst etc. Und ich denke, das zeugt auch bei ihm von einem gewissen Interesse, Engagement und von der Notwendigkeit, die nicht immer, muss man sagen, von allen Stellen in Berlin gesehen wird, mit den Auslandsmedien genug zu kommunizieren.
Da wäre es ja fast hilfreich oder geradezu ja dann doch vielleicht so etwas wie ein Anstoß, wenn man auch einen Negativpreis vergeben könnte. Also die Instanzen, die Personen herauszustellen, die möglicherweise den europäischen Anforderungen oder den Anforderungen der ausländischen Pressekollegen nicht erfüllen. Wenn ich Sie jetzt spontan damit überfallen würde oder dürfte, können Sie ein Beispiel nennen, was in Deutschland vielleicht noch nicht funktioniert, wo Sie sagen, also hier muss schnellstens nachgebessert werden und man soll dann doch vielleicht sich mal am Finanzministerium orientieren, wo alles ganz gut klappt?
Mir fällt es schwer, etwas Allgemeines zu sagen. Es gibt bestimmte Stellen, es gibt bestimmte Persönlichkeiten, an denen wir uns die Zähne beißen.
Da sagen Sie es ganz konkret.
Sigmar Gabriel zum Beispiel war weder unter Rot-Grün in seiner Eigenschaft als Minister noch seitdem als SPD-Chef für uns zugänglich. Jetzt ist es ein bisschen zweitrangig, dadurch, dass der Kanzlerkandidat der SPD Steinbrück heißt. Aber ich finde, diese für eine Partei, die Mitglied der Sozialistischen Internationale ist, das ist für mich auch nicht unbedingt ein Zeichen von Offenheit. Ich will nicht damit unbedingt sagen, dass es an Gabriel liegt. Das Problem sind nicht immer die Politiker, sondern natürlich die Pressestellen, an die wir uns zuerst richten. Ja? Manchmal gibt es auch eine gewisse Diskrepanz, ja, zwischen beiden Instanzen.
Herr Gabriel, der twittert zum Beispiel, also er sucht einen anderen öffentlichen Kanal. Ist das etwas, was Sie auch beobachten, dass man sich mehr auf das Feld zurückzieht? Wir haben ja schon alles gesagt durch Social Media und wir brauchen da nicht den persönlichen Kontakt mit der Presse. Ist das vielleicht so eine Art Flucht in neue Medien?
Also eine Flucht weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass die Politiker, wenn sie die sozialen Netzwerke, die unmittelbaren, die persönlichen Gespräche vernachlässigen. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich einerseits einen gewissen modischen Trend in der sozialen Kommunikation, die sie auch übernehmen wollen, speziell um die Schichten zu erreichen, die verstärkt mit diesen Medien kommunizieren. Und auch, weil sie, das sieht man an anderen Beispielen, wie im Falle Peter Altmaier, sind auch Wege, über die man auch anders kommuniziert. Natürlich durch die Knappheit der lieferbaren Texte, aber auch, weil man sich auch in einem lockeren Ton ausdrückt als in klassischen Pressestatements oder vielleicht in Talkshows. Ja.
Soweit zum Medienpreis des Vereins der Auslandspresse in Deutschland. Und Vision of Sound twittert gerade, er hört das Medienmagazin unter drei. Ich hoffe eigentlich nicht.
Radio 1 vom RBB. Schlagzeilen.
Wollen wir mal sehen, welche Schlagzeilen es in die 19 Uhr Nachrichten geschafft haben. Nach Wirbelsturm droht US-Ostküste Kältewelle. Medienaffäre der CSU weitet sich anscheinend aus. Und das Wetter, immer wieder Schauer bei Werten um 7 Grad Celsius, nachts bei 3 Grad. So, und aufmerksame Hörer werden festgestellt haben, Hörerinnen natürlich auch, dass mitunter auch Themen deswegen nicht vorkommen, weil sie einfach schlicht nicht in die atomzeituhrgesteuerte Braunschweiger 60 Minuten lange Medienmagazinsendung hineinpassen. Radio Paradiso hat die Frequenz verlängert bekommen. Das wird Thema der nächsten Sendung sein. Das schiebe ich jetzt einfach mal. Was Sie jetzt sofort hören können in meinem Blog, ist ein Interview mit Richard Gutjahr. Er wird die ARD unterstützen beim US-Wahlkampf. Auch ein Thema in der nächsten Woche im Medienmagazin. Aber warum? Ja, ist Richard Gutjahr, Sie kennen ihn von der Rundschau und auch überhaupt vom Bayerischen Rundfunk und auch seinem Blog, überhaupt der Netzbeobachter der ARD? Ist er damit nicht so dieser Typ, den wir alle irgendwie komisch finden, der anderen erklärt, was so im Netz los ist? Gehen Sie einfach auf Twitter, komm Medienmagazin, dort alles weitere. Ich wünsche Ihnen noch viel Vergnügen mit Radio 1 und der neuen überarbeiteten Homepage unter radio1.de und mit Olli Massev gleich um 19 Uhr und mit Ina Dietz bei den Nachrichten. Und wie immer,
vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.
Und damit sind wir schon wieder im Podcast-Bonustrack, der diesmal 6 Jahre zurückgeht. Sie haben gerade gehört, einiges zum Verein Ausländischer Presse. Den gibt es ja, wie bereits erwähnt, seit 1906 und natürlich auch vor 6 Jahren wurde ein Preis verliehen, damals an Frank-Walter Steinmeier. Er war zu diesem Zeitpunkt der Bundesaußenminister. Hören wir also aus dem Medienmagazin vom 28. Oktober 2006 das Interview mit ihm und im Anschluss einiges noch zu der langen Geschichte dieses Vereins.
Radio 1.
Verliehen wurde der Preis von der Ausländischen Presse in Deutschland. Beim schlechten Image von Politikern und Journalisten muss man sich ja nicht unbedingt automatisch freuen, dachte ich. Und so fragte ich den Bundesaußenminister, ob denn die Verleihung eher ein Pflichttermin für ihn war oder ob da auch Freude mitschwang.
Nein, das ist überhaupt gar keine Pflichtveranstaltung. Und vor allen Dingen kommt der Außenminister für allzu viele Preise gar nicht in Betracht. Für mich selbst habe ich es überhaupt nicht als wahrscheinlich betrachtet, dass man im ersten Amtsjahr nach knapp 11 Monaten in dieser ehrenwerten Runde der auslandspolitischen Journalisten überhaupt in die nähere Wahl kommt. Umso mehr freut mich das und umso mehr bin ich stolz darauf.
Sie waren ja zur Zeit der Schröder-Regierung mehr so im Hintergrund und sind jetzt ins Rampenlicht getreten. Ist das etwas, was Ihnen schwergefallen ist?
Ich habe zumindest gedacht, dass es mir schwerer fällt. Am Ende war das der einfachere Teil der Übung. Schwieriger war in der Tat, sich in die Vielzahl der internationalen Konflikte einzufinden, sich ein Urteil zu bilden und auf der richtigen Seite zu stehen. Aber ich glaube, auch das haben wir in der neuen Regierung klargemacht, dass das innerhalb von kurzer Zeit ganz gut gelungen ist.
Was haben Ihnen die Kollegen gesagt hier vom Verein Ausländischer Presse? Warum sind Sie bei aller Diplomatie preisverdächtig?
In der Laudatio, wenn man das so nennen will, ist gesagt worden, und ich hoffe, dass das der entscheidende Grund war, dass man trotz aller Schwierigkeit in manchen internationalen Konflikten und trotz mancher diplomatischer Zurückhaltung, die wir uns auferlegen müssen, in den Hintergrundgesprächen ein klares Wort findet, auch Gründe für die deutsche Haltung in bestimmten Situationen findet, die verständlich gemacht werden können. Und wenn das so ist, dann würde ich mich darüber freuen, wenn das einer der Gründe für die Preisverleihung gewesen ist.
Ihr Vorgänger im Preisamte war Gerhard Schröder. Er wurde relativ früh als Medienkanzler bezeichnet. Nun haben Sie einen Medienpreis. Sind Sie der Medienaußenminister?
Nein, ganz sicher nicht. Ich glaube, auch keiner der Journalisten hat das Urteil gehabt, als ich ins Amt kam, dass sich daraus sozusagen ein Medienaußenminister entwickeln würde. Aber es ist ganz offensichtlich so, dass es in der Außenpolitik dazugehört, der Öffentlichkeit auch zu erläutern, worüber gestritten wird. Manches ist ja hierzulande nicht ganz so leicht verständlich. Und ich hoffe, dass das wenigstens in den wichtigen Konflikten der Vergangenheit gelungen ist und in Zukunft weiter gelingt.
Demokratie zeichnet sich ja durch Transparenz aus. Sie müssen aber manchmal mit Journalisten auch kooperieren, wie im Fall Susanne Osthoff. Da wird Ihnen also ein Videoband gezeigt und dann wird ausgehandelt, wann können wir das zeigen, können wir es überhaupt zeigen, zeigen wir nur ein Standbild. Wie bewerten Sie das Verhältnis zum Journalismus generell in der Bundesrepublik Deutschland aus Ihrer Sicht?
Ja, zur Transparenz gehört ja aus meiner Sicht nicht, dass man zu jedem Zeitpunkt alles sagt, was man weiß. Vielmehr gehört aus meiner Sicht dazu, dass man in bestimmten Situationen, wenn es entweder wenig vorteilhaft für die Betroffenen ist oder in den Entführungsfällen sogar risikoreich ist für die Betroffenen, auch nicht ganz leichte Gespräche mit Journalisten darüber führt, zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht zu sagen. Wenn man das aber tut und wenn man genügend stichhaltige Gründe hat, dann habe ich den Eindruck, wird das auch verstanden. Und wir haben jedenfalls bei den drei Entführungsfällen um die Jahreswende 2005-2006 herum nicht nur Verständnis gehabt, sondern auch ein außerordentliches Maß an Mediendisziplin. Das hat geholfen bei der Lösung der Fälle.
Kann ich das zusammenfassen und sagen, Sie sind zufrieden mit dem Journalismus in der Bundesrepublik?
Nein, das darf man als Politiker nicht sein. Und ich weiß auch, dass Journalisten nie zufrieden sind mit der Politik. Aber ich glaube, man darf einfordern, dass man erstens fair miteinander umgeht und dass man zweitens das Ziel nie aufgibt, voneinander zu lernen. Das kann, glaube ich, für das Verständnis und für mehr Vernunft in der Welt nur hilfreich sein.
Nochmals herzlichen Glückwunsch zum Medienpreis des Vereins Ausländischer Presse.
Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank.
Radio 1 Medienmagazin. Er ist die älteste Journalistenorganisation Deutschlands, der Verein der Ausländischen Presse, VAP. Egon Erwin Kisch war schon Mitglied als Vertreter einer Prager Zeitung. 100 Jahre ist er nun alt und hat ja Monarchie erlebt, Diktatur, Sozialismus überlebt. Ich fragte den Vorsitzenden Hans Verbeek, Korrespondent für ein niederländisches Wochenmagazin und niederländische Radiosender. Seit 2 Jahren ist er Vorsitzender des Vereins der Ausländischen Presse, ob er denn das nicht als irgendwie doch Last empfindet, 100 Jahre mitzuschleppen in diesem Verein.
Also ich würde es nicht als Last sehen. Ich bin ja selbst persönlich nur 8 Jahre Korrespondent hier in Deutschland und nicht 100 Jahre. Aber wenn man in unserem Jubiläumsbuch zur 100 Jahre Geschichte Auslandspresse in Deutschland liest, was sich alles so getan hat in den letzten Jahrzehnten, ist natürlich ganz interessant zu lesen. Und unsere Geschichte der Auslandspresse in Deutschland ist ja auch ein Spiegel der deutschen Geschichte. Auch bei uns hat es Nationalsozialisten gegeben während des Krieges. Auch bei uns hat es Widerstandskämpfer gegeben. Auch bei uns hat es Spione gegeben in DDR-Zeiten. Auch bei uns hat es eine Trennung zwischen Bonn und Berlin gegeben. Und auch bei uns im Verein hat es eine Wiedervereinigung gegeben zwischen Bonn und Berlin. Und jetzt sind wir richtig wieder ein Verein, so wie das damals in 1906 angefangen hat.
Ist das mehr nur als ein Sammelbecken von Gleichgesinnten, die hier erstmal fremd sind und ankommen müssen, wissen müssen, wie tickt denn diese Republik? Oder findet man für die journalistische Arbeit so etwas wie ein Kraftquell, einen Ansprechpartner? Führen Sie Journalisten in den Alltag ein?
Das ist natürlich beides. Also wir organisieren als Verein Veranstaltungen, das heißt Gespräche mit Ministern, mit der Bundeskanzlerin zum Beispiel. Das sind natürlich Persönlichkeiten, die man als Einzelkorrespondent nicht so leicht als Interviewpartner bekommen kann. Und umgekehrt ist es auch übrigens für die Politiker interessant und praktisch, weil bei einem solchen Gesprächstermin erreichen die ja Dutzende von Leuten, Journalisten aus ebenso vielen Ländern. Und das ist dann auch für die Politiker praktisch. Und man sieht auch, dass wir dann auch als Verein der Auslandspresse auch in der deutschen Politik sehr ernst genommen werden.
Sie haben nun einen Preis in diesem Jahr verliehen an den Bundesaußenminister Steinmeier. Im letzten Jahr war es Gerhard Schröder. Nun könnte man denken, dass Sie mit diesem Preis Menschen auszeichnen, die Ihnen besonders gut gefallen, wo Sie sagen, hier haben wir gut mit Ihnen zusammengearbeitet, aber das ist ja nicht unbedingt das Kriterium für Journalisten, ob jemand Freund ist oder ob er besonders gute Kontakte zu Journalisten hat, weil Journalisten wollen ja eigentlich Distanz wahren. Wie verträgt sich das mit so einem Preis? Was wollen Sie damit auszeichnen?
Also Kriterium für den Preis ist, wir machen eine Umfrage unter unseren Mitgliedern, wer von den Gesprächspartnern, ungefähr 100, die wir dann im vergangenen Jahr gehabt haben, der Auslandspresse offen gegenübersteht. Und das ist tatsächlich bei Steinmeier übrigens bei dem Außenministerium überhaupt der Fall. Deutschland spielt ja eine immer wichtige Rolle in der Außenpolitik, in der Welt auch. Und um das zu vermitteln, dafür sind auch die Auslandskorrespondenten, spielen auch eine wichtige Rolle. Wir wollen uns nicht wichtiger nehmen, als wir sind. Und in unserer Neutralität und in unserer Unabhängigkeit berichten wir natürlich über die Rolle Deutschlands in der Welt. Und dann ist es auch wichtig, dass man zum Beispiel mit dem Außenminister gut kooperieren kann, in dem Sinne, dass er uns offen gegenübersteht. Anders ist es zum Beispiel, wenn ich mal ein Gegenbeispiel nennen darf, beim Verteidigungsministerium. Das schickt überall in die Welt Soldaten hin, aber wir haben den Herrn Jung noch nie als Gesprächspartner bekommen. Da wird offenbar etwas provinzieller gedacht, die denken nur an die deutsche Presse. Aber gerade bei solchen Fragen, deutsche Soldaten ins Ausland, ist es doch wichtig, über die Auslandspresse das Ausland zu erreichen und vielleicht auch das Bild von Deutschland in der Welt zu beeinflussen.
Nun könnte ja sein, dass dieser Preis verstanden wird als Anbiederung, als höfischer Knicks. Müssen Sie nicht eher vielleicht einen Negativpreis verleihen, zu sagen, das ist derjenige, der uns ignoriert hat?
Ja, das wäre auch mal eine gute Idee. Ich sehe das allerdings nicht so, dass wir uns anbieten mit den Politikern. Wir wollen damit zum Ausdruck bringen, dass zum Beispiel jetzt der Außenminister der Auslandspresse offen gegenübersteht. Und damit auch, dass er verstanden hat, wie wichtig die Auslandspresse in der Vermittlung des Deutschlandbildes in die Welt ist. Das heißt aber nicht, dass wir nur positiv über Steinmeier oder über Deutschland berichten werden oder sollten. Im Gegenteil, wir bleiben kritisch, wir bleiben unabhängig, wir bleiben neutral. Aber in unserer Neutralität können wir doch Preise verleihen an Persönlichkeiten, die gut kapiert haben, welche wichtige Rolle die Auslandspresse spielt.
Hans Verbeek, Korrespondent für ein niederländisches Wochenmagazin und niederländische Radiosender und Vorsitzender des Vereins der ausländischen Presse. Ja, und die Podiumsdiskussion anlässlich des 100. Geburtstages, ein Blick von außen, 100 Jahre News und Klischees über Deutschland, können Sie ab morgen in der Online-Ausgabe des Medienmagazins abrufen. Auf dem Podium saß auch das langjährige VAP-Mitglied Ahmet Külatsche. Er ist Berlin-Korrespondent der Hürriyet, den ich nach der journalistischen Besonderheit seiner Arbeit fragte, denn die Hürriyet liest man ja in Deutschland und in der Türkei.
Wir müssen sowohl für unsere Leserschaft in der Türkei als auch hier in der Bundesrepublik Deutschland doch uns viel mehr Mühe geben als die andere Auslandskorrespondentin, weil, wie Sie sagten, es gibt ja über 4 Millionen Türken, die hier in der Bundesrepublik Deutschland gelebt haben und jetzt in der Türkei leben. Die wissen oder die haben ein ganz bestimmtes Deutschlandbild. Also das heißt, dass sie hier von hier aus also ein sehr gutes Deutschlandbild haben und mit diesem guten Deutschlandbild in die Türkei zurückgekehrt sind. Deswegen, die glauben auch nicht, wenn man so irgendwas Negatives, meistens was die wirtschaftliche Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland betrifft, darüber schreibt. Die sagen, nein, sowas gibt es nicht. Wir müssen uns natürlich auch hier für unsere Leserschaft in der Bundesrepublik Deutschland uns viel mehr Mühe geben. Deswegen, weil unsere Leserschaft sich nicht nur von den türkischen Medien informieren, auch von den bundesrepublikanischen Medien informieren. Die haben doch die Möglichkeiten, doch feststellen, was das richtige Version ist. Von daher, das ist eine sehr schwierige Aufgabe, glaube ich, was wir haben.
Haben Sie denn gerade in der Diskussion mit dem ARD-Film Wut eine besondere Reaktion gespürt? Erfahren Sie Protest oder erfahren Sie Lob?
Ich meine, was türkische Leserschaft betrifft, in der Türkei betrifft, also ein Film wie Wut oder was man darüber schreibt, für die, das ist sehr wenig interessant sozusagen. Also. Aber das ist ein großes Thema für die Leserschaft hier in der Bundesrepublik Deutschland. Natürlich, die Leute haben sich sehr geärgert über einen solchen Film, weil man ja in diesem Film doch das irgendwie so dargestellt hat, dass die ganze türkische Jugendliche so gewesen wären. Und das ist also ein falsches Türkenbild. Und das ist genau in einer Zeit, wo man sehr viel über Gewalt, über Muslim und Islam diskutiert wird. Das ist, da muss man, glaube ich, ein bisschen sensibel sein. Ich will nicht sagen, dass man die Probleme übersieht oder wegsieht. Also man muss alles sehen. Aber wie gesagt, sowas muss man nicht verallgemeinern.
Man misst ja eine Demokratie immer am Stand der Pressefreiheit. Nun gibt es Stimmen, die meinen, in der Türkei ist noch nicht alles so wie im, sagen wir, Zentraleuropa, Mitteleuropa. Wie beurteilen Sie die Lage? Können Sie alles schreiben?
Also ich glaube schon, dass es von hier aus haben sowieso keine Schwierigkeiten. Aber auch in der Türkei stelle ich fest, dass unsere Kollegen überhaupt gar keine Schwierigkeiten haben. Manchmal sehe ich oder stelle ich fest, dass die Kollegen doch viel, viel mehr freier schreiben können als in sehr vielen europäischen Ländern. Aber das heißt ja nicht, dass es alles in Ordnung ist in der Türkei. In der Türkei gibt es leider immer noch Schwierigkeiten, meistens bei lokalen Presse. Und da muss man auch doch, glaube ich, positive Schritte unternehmen werden. Aber wie gesagt, was die Freiheit der Presse betrifft jetzt in der Türkei, da bin ich ganz optimistisch, glaube ich.
Ja, da passt es ganz gut, dass Reporter ohne Grenzen jetzt eine Rangliste veröffentlicht hat in dieser Woche. Eine Rangliste der Pressefreiheit, und da ist die Türkei auf Platz 100 hinter der Elfenbeinküste, auch noch hinter Marokko, und Deutschland auf Platz 23 hinter Trinidad und Tobago. Die ganze Liste können Sie sehen unter reporter-ohne-grenzen.de. Und da passt es auch ganz gut, dass unter den Gästen der 100-Jahre-Feier auch die Radio-Multikulti-Chefin Ilona Marenbach war, die mir beim Stichwort Türkei erzählte.
Ja, wir senden in der kommenden Woche 3 Tage aus Istanbul live, 4 Stunden am Tag, 3 Stunden auf Deutsch, 1 Stunde auf Türkisch. Und es gibt im Grunde genommen 3 Stränge, die dazu geführt haben. Das eine ist, dass unser Bild von Türken ja geprägt ist von dem klassischen Türken, den wir in Kreuzberg auf der Straße begegnen. Papa schreitet voraus, die Mama hinterher, im gebührenden Abstand mit den Kindern. Und wir hatten schon den Verdacht, das kann eigentlich nicht das sein, was eine moderne Türkei ausmacht, die in die EU strebt, und schon gar nicht eine Metropole wie Istanbul. Dann kommt hinzu, dass ich jeden Montagmorgen in die Redaktion komme und immer mehr Mitarbeiter sagen, ach, ich habe das Wochenende mal eben zum Einkaufen in Istanbul verbracht oder ich war im Club Rainer und dies und jenes. Und Billigflieger machen es möglich. Man kann für 19 Euro auf den asiatischen Teil fliegen mit der Fähre rüber und dann hat man es geschafft. Und der dritte Anlass ist, dass wir gemeinsam mit dem RBB Fernsehen schon seit längerem eine Dokumentation planen über Deutsche und Türken. Und das, was uns interessiert, ist die Migration umgekehrt, also deutsche Migranten in die Türkei. Und das ist so ein bisschen der historische Strang. Wir gehen auf Spurensuche, welche Einflüsse hatten Deutsche in der Türkei und in Istanbul, und zeichnen das so ein bisschen in Istanbul nach.
Und das Ganze zu hören auf 96,3 Megahertz, wann?
Vom 1. bis 3. November ab 14 Uhr, 3 Stunden auf Deutsch, 1 Stunde auf Türkisch.
Das alles auf Multikulti. Und Sie hören hier Radio 1 mit dem Medienmagazin.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.